Wie reagiert ihr, wenn ihr Folgendes hört? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. So wird es uns im Johannesevangelium im Kapitel 11, Vers 25 als Ausspruch Jesu berichtet. Und dieser Ausspruch ist heute unser Predigttext. Wie reagiert ein Christ, eine Christin auf so einen Satz? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Bei mir geht es ungefähr so, wenn ich so einen Satz höre, stimmt, kenne ich, habe ich schon gehört, das steht so ja auch im Glaubensbekenntnis, am dritten Tage auferstanden von den Toten und dann im dritten Artikel, ich glaube an die Auferstehung der Toten, habe ich als Kind gelernt, ist sozusagen Sonntagsschulwissen. Auferstehung, ja, das ist schon so, das hoffe ich. Aber jetzt mit meinem Leben, jetzt mit dem, was in dieser Woche war, mit dem, was in der nächsten Woche ansteht, damit hat das nicht so viel zu tun. Ist so ein großer Satz und vielleicht deshalb auch ein bisschen blutleer. Er schwebt so über den Dingen, wie ein Heißluftballon über Berlin, so etwa. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie es euch damit geht. Muss mal gucken, irgendwie steht Kanzel schräg, das irritiert mich. Gut. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Wenn es uns so ähnlich geht, wie ich es jetzt gerade skizziert habe, dann sind wir ziemlich nah dran an der Frau, zu der Jesus das gesagt hat. Die hat nämlich auch erstmal so ähnlich reagiert. Und das ist gar nicht so ein einzelnes Wort, was so hoch über den Niederungen unseres Lebens schwebt. Das ist Teil einer Geschichte. Und wenn wir uns die angucken, dann ist die alles andere als blutleer und abstrakt. Die Geschichte geht so los mit Vers 1 im Kapitel 11 Johannes Evangelium. Es lag aber einer krank. Es lag einer krank. Wir kennen seinen Namen, Lazarus. Wir kennen den Namen seiner Schwestern, Maria und Martha. Alle drei gute Freunde von Jesus. Lazarus ist krank. Es ist kein Schnupfen, es ist was Ernstes. Lazarus, der Bruder dieser beiden Schwestern, der Mann im Haus, der Ernährer, der den beiden Frauen Schutz gibt. Jetzt müsste Jesus hier sein. Der könnte was tun. Der könnte ihm helfen. Der würde ihm helfen. Mit Lazarus wird es schlimmer. Martha und Maria beschließen, etwas zu unternehmen. Vers 3. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Der, den du lieb hast, liegt krank. Das ist die ganze Botschaft, das ist ihr ganzes Gebet, das sie an Jesus richten. Das wird reichen. Jesus wird schon wissen, was er zu tun hat. Sicherlich wird er reagieren, wird er schnell reagieren, wird er sich gleich auf den Weg machen und kommen und er wird ihnen helfen. So denken sie. Macht er aber nicht. Der Bote kommt ohne ihn zurück. Nun, was hat er gesagt? Ich habe gehört, sagt der Bote, wie er zu seinen Jüngern gesagt hat, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Und ich habe mich schon gefreut. Ich habe gedacht, dann ist es wohl doch nicht so schlimm, wie es aussah, als ich los bin. Von wegen, sagt Martha, nicht zum Tode, während du unterwegs warst, ist er gestorben, Lazarus. Tot ist er, begraben haben wir ihn. Gestern. Vielleicht gar nicht so weit weg von Erfahrungen, die wir kennen. Da ist irgendwas, und dann dieser Gedanke, Jesus müsste hier sein. Der könnte doch. Der müsste doch jetzt was tun. Aber er kommt nicht. Er hört nicht. Er hilft nicht. Und dann kommt er doch. 2 volle Tage ist er noch dort geblieben. Und dann macht er sich endlich auf den Weg nach Bethanien, jetzt, wo es zu spät ist. Jetzt, wo er nur noch trösten kann, aber nicht mehr helfen. Martha sitzt in ihrem Haus, das halbe Dorf ist hier, sie versuchen sie zu trösten, sie klagen um Lazarus. All die hilflosen Versuche, mit dem Tod irgendwie zu Rande zu kommen. Jesus kommt, flüstert ihr einer ins Ohr und leise steht sie auf. Sie kann jetzt keine Zeugen brauchen. Und dann steht sie vor ihm und das erste Wort bekommt ihre Enttäuschung. Vers 21, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das ist verständlich und es zeigt auch, was Jesus zutraut. Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und dann sagt sie etwas, das ist erstaunlich. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Was soll Jesus jetzt noch bitten, wo Lazarus tot ist, wo er begraben ist? 4 Tage liegt er schon in seiner Gruft. 3 Tage hält sich die Seele auf in der Nähe des toten Körpers, so glaubte man. Und in diesen 3 Tagen kann es in ganz seltenen Fällen passieren, dass sie nochmal zurückkehrt in ihren Körper, dass der Tote wieder erwacht zum Leben. Aber auch diese winzigste aller Hoffnung, die ist vorbei seit gestern. Es sind 4 Tage. Aber Martha gibt nicht auf. Trotzdem gibt sie dieses Bekenntnis, das eine verkappte Bitte ist. Wenn was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Gott kann das, auch nach 4 Tagen. Und du, Jesus, du kannst ihn dazu bringen, etwas zu tun. Du kannst, wenn du nur willst. Wie wird Jesus umgehen mit ihrer kleinen Hoffnung? Vers 23. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und die Tür, die in ihr noch einen winzigen Spalt offen steht, die fällt zu, ihre Schultern fallen nach unten. Ja klar, ich weiß, mein Bruder wird auferstehen. Jetzt kommen die großen Sätze, jetzt kommt das Sonntagsschulwissen. Sicher, das ist auch schon was. Irgendwann wird er auferstehen. Diese Trennung ist nicht für ewig. Das ist auch schon ein Trost. Irgendwann. Aber sie hatte gehofft, vielleicht doch jetzt. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Ich weiß, sagt sie. Man kann das Intus haben und man kann dabei ungetröstet sein. Eine ruhende Wahrheit, die ist nicht bestritten, aber sie ist im Moment ohne seelischen Nährwert, ohne geistlichen Nährwert. Sicher, aber weit weg, am jüngsten Tag, in dieser Welt so weit weg, wie es irgend sein kann, ganz am Rande dieser Welt, ganz am Ende der Zeit. Dann ja, klar. Das glaubt sie fest. Solchen Status des Glaubens, so eine Art des Glaubens, finde ich oft bei mir, auch bei anderen. Gott hat gehandelt damals, in der Vergangenheit. Jesus hat Wunder getan. Er hat Kranke geheilt, damals. Und Gott wird handeln, dann am jüngsten Tag, die Auferstehung, Gottes neue Welt, da wird seine Macht wieder sichtbar werden und ganz deutlich werden. Damals und dann, in der Vergangenheit, in der Zukunft. Aber jetzt, heute und hier in der Gegenwart, das ist was anderes. Da haben wir so unsere Erfahrungen. Heute und hier, da wäre das ja sofort überprüfbar. Wenn wir da so etwas erwarten würden, damals und später, das ist was anderes. Da kann erstmal nichts schiefgehen. Kann man Erklärungen dafür finden, warum das so ist? Da gibt es auch durchaus Erklärungen. Die Vergangenheit ist lang und wir sehen so diese Punkte, wo etwas Besonderes passiert ist. Und da gab es auch lange Phasen, wo Gott nicht so unmittelbar gehandelt hat. In der Zukunft ist es genauso. Und unser kleines Stück Gegenwart, was wir miterleben, kann man Erklärungen finden, aber trotzdem. Und damit bin ich jetzt nicht mehr ganz bei Martha. Die hat das nämlich erlebt in ihrer Gegenwart. Und beim zweiten Mal, beim dritten Mal wurde es leichter, Jesus sowas zuzutrauen. Deshalb hat sie so fest damit gerechnet, wenn er jetzt hier wäre, dann würde mein Bruder wieder gesund werden. Sie hat damit gerechnet, dass Jesus heute was tut. Wenn er nur hier wäre und wenn er erst kommt. Und selbst als es zu spät aussieht, sagt sie, vielleicht kannst du nicht doch noch irgendwie was tun. Und dann bekommt sie diese für sie enttäuschende Antwort, dein Bruder wird auferstehen. Ja doch, klar doch, ich weiß. War es das dann für das Jetzt? Nein, das war es nicht. Und jetzt kommt dieser Spitzensatz des Johannesevangeliums. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Er sagt ihr, ich bin das, nicht ich werde es sein irgendwann. Und mit diesem Satz holt Jesus den Glauben Marthas zurück, zurück aus der fernen Zukunft ins Heute. Nicht erst irgendwann wird das sein, Auferstehung am Rande der Welt, am Ende der Zeit, das auch, aber das, was er ihr zu sagen hat, das ist jetzt, das ist heute. Er sagt, das bin ich. Das steht hier vor dir, das Leben, das nicht weniger wird mit jedem Atemzug. Das bin ich, sagt Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht nur etwas, was später einmal kommt, sondern jemand, der jetzt da ist und der jetzt vor dir steht. Und wer mit mir verbunden ist, sagt er, wer an mich glaubt, der hat dieses Leben, weil diese Verbindung nichts zerstören kann, nicht einmal der Tod. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Gott lässt nicht los. Auch dann nicht, wenn wir alles loslassen müssen, auch dann nicht, wenn uns alles aus der Hand genommen wird. Gott lässt nicht los. Und das gilt heute schon. Weil jeder, der so mit Jesus lebt, heute schon zu ihm gehört. Weil er heute schon mit ihm verbunden ist. Und dann stellt Jesus Martha eine Frage und er sagt, glaubst du das? Glaubst du das? Klingt erstmal wieder nach Überzeugung, nach Bekenntnis. Hältst du diese Sätze für wahr? Nimmst du mir das ab, dass das stimmt? Aber das ist mehr hier. Vom Glauben hat der Jesus ja gerade schon gesprochen. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und da ging es nicht ums Weltbild, was jemand ankreuzen würde bei einer Umfrage. Des Spiegel zum Beispiel gibt es immer regelmäßig Umfrage, was Menschen glauben, was einer für wahr hält, ob er an ein höheres Wesen glaubt oder ob er es für möglich hält, dass nach dem Tode noch was kommt und dann kann man sich ankreuzen, ja, denke ich oder eher nicht. Darum geht es hier nicht, um so eine Überzeugung. Es geht darum, Jesus zu vertrauen, Anschluss an ihn zu bekommen, eine persönliche Verbindung zu ihm zu haben, die zu behalten, wenn es schwierig ist, das zu leben. Und davon spricht er, wenn er jetzt fragt, glaubst du das? Willst du den Anschluss an mich, an das Leben, an die Auferstehung? Willst du leben mit mir jetzt, im Vertrauen an mich, in Beziehung mit mir? Willst du das? Martha hat das verstanden. Sie sagt nicht einfach, ja, ja, da hast du wohl recht, das glaube ich schon. Sie gibt eine bemerkenswerte Antwort. Sie sagt, Vers 27, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Jetzt geht es nicht mehr um den jüngsten Tag und was da passieren wird. Jetzt geht es um hier, um jetzt und um Jesus. Und sie sagt, ja, das bist du. Ich glaube das. Du bist der, worauf, auf den wir gehofft haben, auf den wir gewartet haben, dass Gott endlich kommt und anfängt, die Welt zu seinem Ort zu machen. Das bist du. Das, was sie gelernt hat, was sie glaubt, was sie für richtig gehalten hat, das ist angekommen in ihrem Leben, in ihrer Gegenwart, in ihrem Leiden. Nicht mehr nur früher mal war es so und später irgendwann wird es wieder so sein, sondern das verändert sie jetzt, das zieht Kreise. Als nächstes holt sie sofort ihre Schwester Martha und bringt sie zu Jesus. Und in der Fortsetzung zeigt sich, dass Jesus sich mit diesem Spitzensatz nicht übernommen hat, dass er den Mund dann nicht zu voll genommen hat. Wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus erfüllt Marthas Bitte. Er gibt ihrem großen Vertrauen recht. Er bittet Gott und er ruft Lazarus zurück ins Leben. Lazarus, komm heraus. Noch nicht in dieses neue Leben, von dem er hier spricht, in dieses neue Leben ohne Tod, aber es ist doch ein Zeichen dafür, dass Jesus, dass dieser Satz von Jesus gedeckt ist, dass der von Gott her gedeckt ist. Es ist ein Strahl aus dem, was kommt, ein Strahl aus Gottes neuer Welt. Also in Marthas Geschichte ist dieser Spitzensatz von Jesus gerade kein Heißluftballon, der hoch über dem tatsächlich gelebten Leben herumschwebt, sondern das ganze Gegenteil. Es ist ein Satz, der ihr hilft, das, was sie glaubt, das, was weit weg ist, ins Jetzt zu holen. Für uns hat dieser Satz einen anderen Charakter. Wir haben ihn gelernt, gehört und gelesen, so wie Martha gelernt hat, dass die Toten am jüngsten Tage auferstehen. Uns geht es damit wie ihr, wenn sie sagt, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Und dann hilft Jesus ihrem Glauben auf die Sprünge. Wir wissen wohl. Dass Jesus auferstanden ist, dass er das Leben ist. Aber können wir diese Erfahrung von Martha nachvollziehen? Können wir die nacherleben? Dass dieses Wissen, das so weit weg ist, dass das reinkommt aus einer fernen Zukunft in unser Leben jetzt. Dass das mehr ist als einen Glaubenssatz anzuerkennen. Wie kriegen wir unseren Glauben vom Bekenntnis in unser gelebtes Leben, in unsere Freude, in unsere Traurigkeit, in unser Nichtverstehen, in unser Nachdenken? Ein festes Rezept dafür gibt es nicht. Die ganze Bibel ist ein Buch voller Beispiele und Modelle, wie das Menschen gemacht haben, wie das Menschen gelungen ist, durch Schwierigkeiten hindurch. Wir sind verschieden und der lebendige Gott hat viele Wege, uns zu erreichen. Mit Maria spricht Jesus dann in den Versen, die kommen, ganz anders als mit Martha, weil sie anders ist. Aber einiges können wir uns schon abgucken von dieser Geschichte, von dieser Begegnung mit Martha. Das erste ist, sie traut Jesus etwas zu. Sie sagt, wenn er hier wäre, und da ist sie überzeugt, dann würde er was tun. Er kann. Und sie schickt nach ihm, sie bittet ihn. Und noch ihre Enttäuschung spricht davon. Wenn sie ihm nicht zugetraut hätte, wäre sie auch nicht enttäuscht gewesen. Martha begnügt sich nicht damit, Gottes Macht in der grauen Vorzeit zu glauben oder in der goldenen Zukunft. Dort, wo es ungefährlich ist, wo es eh niemand nachprüfen kann. Sie rechnet jetzt mit Jesus. Und natürlich ist das keine glatte Sache. Es kommt erstmal anders. Solche Erfahrungen machen wir dann. Sie riskiert das. Sie riskiert die Enttäuschung. Und es kommt nicht alles so, wie sie sich das denkt. Und Jesus kommt nicht so, wann sie sich das denkt. Sicher. Aber sie erlebt Gottes Möglichkeiten in ihrer Gegenwart. Das ist das Erste. Sie traut Jesus etwas zu. Das Zweite, sie nimmt Kontakt mit ihm auf. Sie setzt sich, sie schickt nach ihm. Sie geht zu ihm hin. Sie setzt sich mit ihm auseinander. Und zuerst mal kriegt er ihre Enttäuschung ab. Das ist okay. Und damit kann Jesus umgehen. Und daraus entwickelt sich dann eine Geschichte mit ihm, in der ihr Glaube einen Sprung macht. Sie nimmt Kontakt mit ihm auf. Und als Jesus sie fragt, glaubst du das? Willst du das? Willst du dich mit mir verbinden, trotzdem so viel anders gekommen ist, als du gehofft hattest, obwohl du auch enttäuscht bist von mir? Als Jesus sie das fragt, sagt sie, ja. Ja, das will ich. Du bist es. Das ist das Dritte. Sie lässt sich auf ihn ein und beginnt eine neue Geschichte. Wie kriegen wir unseren Glauben vom Bekenntnis ins gelebte Leben heute? Zugegeben, die drei Punkte eben von Martha, die sind als Antwort etwas allgemein, auch etwas dünn vielleicht. Als ich darüber nachgedacht habe, bin ich darauf gekommen, das ist eigentlich nicht verwunderlich, dass wenn wir uns eine Geschichte angucken und sagen, erstens, zweitens, drittens, dass das, was rauskommt, dann vielleicht etwas dünn ist. Gelebter Glaube ist eine Lebenskunst. Ist etwas, was man auch lernen muss. So wie ein Handwerk, wie eine Kunst, wie Musik. Die lernt man auch nicht aus Büchern oder von Reden oder von einem Beispiel, dass man einen sieht, der gut Klavier spielt und guckt mal, wie macht er das und macht es nach. Dann kann man auch gut Klavier spielen. Das dauert etwas länger. Ich war ja früher Holzbildhauer, Kunsthandwerker in einem Familienbetrieb. Und wenn dann die Leute kamen und haben sich die Sachen angeguckt und haben sich die Sachen angeguckt, die mein Vater gemacht hat und haben sich dann die Krippenfiguren vielleicht angeguckt, dann haben sie so rumtirilliert. Ah, oh, wie toll, und das liegt bei ihnen im Blut in der Familie und wie schön. Lag es aber nicht, es lag nicht im Blut. Ich habe dann immer so ein bisschen innerlich geschluckt. Das war mühsam gelernt mit vielen Fehlschlägen. Und am Anfang sah das oft eher lustig aus, was ich dem Holz entlockt habe. Und mein Vater, der mich ausgebildet hat, weil mein Bruder zur Armee war zu der Zeit, der eigentlich der Lehrmeister war, hat mich dann manchmal Holzbild-Weghauer genannt, weil die Sachen mehr dafür getaugt haben. Das hat eine lange Geschichte, das lag nicht im Blut. Und wer ein Musikinstrument gelernt hat, der weiß das. Wer Autofahren gelernt hat, der weiß das. Das ist ein Weg, das muss man gezeigt kriegen und machen und falsch machen und gezeigt kriegen, wie es richtig ist und nochmal falsch machen und irgendwann kriegt man es dann immer besser hin. Und mit dem Glauben ist das auch nicht anders, mit dem Christsein, mit dem Beten, mit dem Umgehen mit schwierigen Dingen vom Glauben her. Das lernen wir von Menschen, die auf diesem Stück schon ein Stück weiter, die auf diesem Weg schon ein Stück weiter sind. Oder die andere Erfahrungen gemacht haben als wir. Und dann können sie auch wieder umgekehrt was von uns lernen. Aber das ist ein Stück Lebenskunst, was von Mensch zu Mensch gelernt wird. Und so ist es ja auch bei Martha. Kaum hat sie diesen wichtigen Schritt gelernt, holt sie Maria und gibt es weiter. Und Maria baut es dann auf ihre Weise in ihr Leben ein. Da gewinnt es wieder eine etwas andere Gestalt. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt auf die Frage, wie lernt man Glauben leben? Wie lernt man das heute? Man lernt es von Mensch zu Mensch. Man lernt es von denen, die das schon von anderen gelernt haben. So geht die Geschichte Jesu mit uns weiter. So beginnt sie immer wieder neue Geschichten. Und daran zeigt sich die Wahrheit dieser alten Geschichte, dass sie wieder neue Begegnungen auslöst mit Jesus, dass sie neue Geschichten auslöst, dass sie anderen hilft, auf ihrem Weg den Glauben zu lernen. Heute und hier. Auf ganz unterschiedlichen Wegen. Und wir können dabei sein, wenn wir das riskieren, heute zu glauben. Wenn wir sagen, ja, du bist es und ich bin dabei. Und dann passiert das, was Martha passiert ist. Dass unser Glauben ins Rutschen kommt. Aus dem Bekenntnis ins Leben. Aus der Vergangenheit ins Heute. Und dann beginnt wieder eine neue Geschichte. Amen.